Viele Christen spüren, wie intensiv der geistliche Lauf des Glaubens sein kann. Phasen echten Genusses Gottes wechseln sich mit Zeiten der Trockenheit oder inneren Distanz ab. Hebräer 12 beschreibt dieses Christenleben als Lauf auf einem Weg, der mitten hinein ins Allerheiligste führt, in die Gegenwart Gottes. Gerade dort aber warnt der Hebräerbrief eindringlich davor, von der Gnade abzufallen, das heißt, aus dem lebendigen Genuss Christi zurückzufallen in religiöse Formen, in das Spiel der eigenen Kräfte oder in Ablenkungen dieser Welt. Wer den Trost und die Kraft Gottes dauerhaft erfahren möchte, braucht ein klares Verständnis, was Gnade wirklich ist, wie man in ihr bleibt und was diesen Gnadenlauf gefährdet. Gnade ist der dreieine Gott als unser erfahrener Christus. Wo Gnade zu einem abstrakten Begriff wird, verliert sie ihre Kraft. Der Hebräerbrief, das Johannesevangelium und das Zeugnis der Apostel führen uns an eine andere Stelle. Gnade ist der dreieine Gott selbst, der in Christus zu uns kommt und in uns wohnt. Johannes schreibt, denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wirklichkeit kamen durch Jesus Christus. Gnade kommt, sie bleibt nicht Idee, sondern nimmt Gestalt an in einer Person, die in unsere Geschichte und in unser Inneres eintritt. Wenn dann wenige Verse später gesagt wird, denn aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, und zwar Gnade um Gnade, deutet das auf einen fortwährenden Zufluss hin, nicht nur auf einen Moment der Bekehrung, sondern auf einen nie versiegenden Strom. Praktisch heißt das, in der Gnade leben bedeutet, mit einem inneren Bewusstsein zu leben, dass Christus selbst in unserem Geist gegenwärtig ist, dass er sich uns mitteilt, unser Denken prägt, unsere Empfindungen besänftigt, unsere Entscheidungen durchdrängt. Heute findet unser fortwährender Lauf im Allerheiligsten statt, und die Wege dieses fortwährenden Laufs müssen gerade gemacht werden. Damit diese Wege gerade werden, brauchen wir Gnade. Wir müssen den Lauf laufen und dürfen nicht aus der Gnade fallen. Um den Lauf zu laufen, brauchen wir Gnade. Paulus bringt diese Wirklichkeit auf eine dichte Formel, wenn er sagt, er sei durch Gottes Gnade geworden, was er ist, und zugleich bekennt, nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Die beiden Aussagen erklären einander. Gnade ist nicht eine himmlische Substanz, die Gott uns von fern zuteilt, sondern Christus, der in uns lebt und wirkt. Wer Gnade so sieht, hört auf, sie nur als göttliche Unterstützung für eigene Projekte zu betrachten. Gnade wird zur inneren Atmosphäre, in der Christen denken, fühlen und handeln, zum Lebensraum, in dem der Lauf des Glaubens stattfindet. Römer 5:2 drückt es so aus, durch den wir auch durch den Glauben den Zugang in diese Gnade hinein erlangt haben, in der wir stehen und uns wegen der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes rühmen. In der Gnade stehen heißt, innerlich auf Christus gegründet zu sein und aus seiner Gegenwart zu leben. Der Hebräerbrief zeichnet diesen Lebensraum mit den Bildern der Stiftshütte nach. In Christus sind Altar, Becken, Schaubrottisch, Leuchter, Räucheraltar und Bundeslade nicht nur leere, sondern erfahrbare Wirklichkeit. Am Altar begegnet uns der Herr als unser Sünd- und Übertretungsopfer, am Becken als der reinigende Geist, am Schaubrottisch als tägliche Speise, am Leuchter als Licht unseres inneren Weges, am Räucheraltar als Wohlgeruch im Gebet, im Allerheiligsten, als verborgenes Manna und als Gesetz des Lebens in unserem Inneren. Wenn das Leben aus dieser Mitte heraus gestaltet wird, bekommt der Ausdruck unseren Geist üben ein konkretes Gesicht. Wir lernen, auf diesen inneren Christus zu achten, anstatt uns von bloßen Stimmungen oder von Druck von außen treiben zu lassen. Das Schöne ist, Gnade erweist sich gerade dort als Gnade, wo unsere eigene Kraft erschöpft ist. Der Herr sagte zu Paulus, meine Gnade ist genug für dich, denn meine Kraft wird in Schwachheit vollkommen gemacht. Nicht der starke, perfekte, souveräne Christ ist der typische Gnadenmensch, sondern derjenige, der seine Schwachheit kennt und gelernt hat, sie nicht zu verstecken, sondern mit ihr in Christus zu leben. So wird Gnade zu einer sanften, aber beharrlichen Schule, wir werden fähig, in Anfechtungen ruhig zu bleiben, in Konflikten nicht hart zu werden, in Überforderung nicht zu verzweifeln, weil wir gelernt haben, dass in unserem Geist eine andere Kraft am Werk ist. In dieser Erfahrung reift eine stille Freude, Gnade ist nicht mehr nur ein Wort, sondern der tägliche Geschmack eines gegenwärtigen Herrn, der unser Leben trägt, korrigiert, bereichert und in eine Richtung führt, die über das Sichtbare hinausweist. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wirklichkeit kamen durch Jesus Christus. Denn aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, und zwar Gnade um Gnade. In der Gnade zu leben heißt, den dreieinen Gott in Christus als lebendige Mitte des eigenen Inneren ernst zu nehmen. Er ist nicht nur Helfer in Notfällen, sondern der Strom, aus dem Denken, Fühlen und Handeln täglich gespeist werden. Wo Christus so als Gnade erfahren wird, verliert der Glaube seine Schwere und gewinnt den Charakter eines gemeinsamen Laufes, in dem ein anderer trägt, korrigiert und führt, und gerade darin liegt eine stille, tragende Freude. Nicht von der Gnade abfallen heißt im neuen Bund in Christus bleiben. Wenn die Schrift davon spricht, aus der Gnade zu fallen, steht dahinter kein plötzlicher Verlust der Errettung, sondern das Abreißen einer lebendigen Verbindung. Paulus formuliert es scharf: Ihr seid von Christus abgetrennt, die ihr im Gesetz gerechtfertigt werden wollt, ihr seid aus der Gnade gefallen. Wer seine Sicherheit nicht mehr in Christus selbst, sondern in religiöser Leistung, in Traditionen oder in einem System von Regeln und Ritualen sucht, verlässt unmerklich den Raum der Gnade. Der Mensch bleibt religiös aktiv, aber innerlich verschiebt sich die Last. An die Stelle des vertrauenden Lebens aus Christus tritt das Bemühen, vor Gott und Menschen bestehen zu müssen. Aus der Gnade Gottes zu fallen bedeutet, von Christus abzufallen. Wenn wir aus der Gnade gefallen sind, sind wir von Christus abgetrennt. Der Hebräerbrief zeichnet diesen Kontrast besonders eindrücklich. Die hebräischen Gläubigen standen in der Gefahr, von der lebendigen Wirklichkeit des neuen Bundes in das alte System aus Opferdienst, Priestertum und äußerlichen Ordnungen zurückzufallen. Der Schreiber zeigt ihnen, in Christus ist alles erfüllt. Er ist das wahre Speis-, Sünd- und Brandopfer, der wahre Hohepriester, der wahre Vorhang, der wahre Dienst im Allerheiligsten. Es ist gut, dass das Herz durch Gnade befestigt werde, nicht durch Speisen. Speisen stehen hier für alte kultische Ordnungen, für alles, was das Herz beschäftigen, aber nicht wirklich festmachen kann. Befestigt wird das Herz, wenn es sich an Christus hält, nicht wenn es in Formen aufgeht. Die Bilder der Stiftshütte helfen, diesen Unterschied innerlich einzuordnen. In der neuen Bundesweise ist unser Lauf ein Weg hinein in Gottes Gegenwart, vom Altar über das Becken, den Schaubrottisch, den Leuchter und den Räucheraltar bis in das Allerheiligste. Dort, bei der Bundeslade, ist Gnade nicht mehr nur Vergebung, sondern Genuss, Christus als verborgenes Manna, als ständige Speise, Christus als sprossender Stab, als Kraft der Auferstehung, Christus als inneres Gesetz des Lebens, das in uns schreibt, was Gott gefällt. Solange dieser Weg im Inneren offen und begehbar bleibt, stehen wir in der Gnade, auch wenn wir äußerlich angefochten, schwach oder unscheinbar sind. Von der Gnade abfallen beginnt selten mit offenem Widerstand gegen Christus. Oft sind es kleine Kurven im inneren Kurs, ein Kompromiss im Gewissen, der nicht geklärt wird, eine Gewöhnung an Formen ohne lebendige Begegnung, eine schleichende Verschiebung vom Vertrauen zur Kontrolle. Der Hebräerbrief warnt und achtet darauf, dass nicht jemand an der Gnade Gottes Mangel leide. Mangel an Gnade heißt nicht, dass Gott sich zurückzieht, sondern dass das Herz sich anderen Quellen öffnet, der Anerkennung durch Menschen, der Sicherheit durch Leistung, der Selbstrechtfertigung durch religiöse Disziplin. So wird der Weg ins Allerheiligste mit inneren Hindernissen verstellt und die Laufbahn des Glaubens verliert ihre Geradheit. Ihr seid von Christus abgetrennt, die ihr im Gesetz gerechtfertigt werden wollt, ihr seid aus der Gnade gefallen. Lasst euch nicht fortreißen durch verschiedenartige und fremde Lehren, denn es ist gut, dass das Herz durch Gnade befestigt werde, nicht durch Speisen, von denen die keinen Nutzen hatten, die danach wandelten. Im neuen Bund in Christus zu bleiben heißt, im Inneren immer wieder dorthin zurückzukehren, wo der Glaube Beziehung und nicht System ist. Dort, wo Christus selbst Mittelpunkt und Maßstab bleibt, verliert die Versuchung, sich durch Leistungen oder Formen zu sichern, ihre Macht. So bewahrt Gnade das Herz davor, sich unmerklich von Christus zu lösen, und schenkt eine ruhige Gewissheit, die nicht auf eigener Frömmigkeit, sondern auf der verlässlichen Gegenwart des Herrn im Allerheiligsten gründet. Gefahren für den Gnadenlauf und das kostbare Erstgeburtsrecht. Der Hebräerbrief benennt nüchtern, was den Gnadenlauf bedroht und unser Erbe im kommenden Reich beschädigen kann. Er spricht von einer Wurzel der Bitterkeit, vom Unzüchtigen und vom Gottlosen und verbindet diese drei mit dem Warnruf: Achtet darauf, nicht an der Gnade Gottes Mangel zu leiden. Eine Wurzel bleibt zunächst verborgen, was sichtbar wird, sind ihre Früchte. Bitterkeit entsteht, wenn Enttäuschungen, Verletzungen oder geistliche Kontroversen nicht im Licht Christi geklärt, sondern im Verborgenen genährt werden. Sie richtet sich oft zuerst gegen Menschen, doch im Kern trübt sie den Blick auf Gott. Wo Bitterkeit im Verborgenen wächst, wird die Erfahrung der Gnade matt und das Herz verliert den zarten Geschmack an Christus. In diesen Versen sehen wir drei Ursachen dafür, aus der Gnade Gottes zu fallen: die bittere Wurzel, den Unzüchtigen und den Gottlosen. Die zweite Gefahr ist Unmoral, vor Augen geführt am Beispiel Rubens. Über ihn sagt 1. Mose Kapitel 49 Verse 3 bis 4, Ruben, mein Erstgeborener bist du, meine Kraft und der Erstling meiner Zeugungskraft, Vorrang an Würde und Vorrang an Kraft. Du bist brodelnd wie Wasser, du wirst nicht den Vorrang haben, denn du hast das Bett deines Vaters bestiegen. Rubens Fall macht deutlich, wie eng unser inneres Erbe mit unserem äußeren Wandel verbunden ist. Sexuelle Sünde zerstört nicht nur Beziehungen, sie stumpft das Gewissen ab und macht das innere Empfinden für die Gegenwart des Herrn grob. Der Mensch bleibt Kind Gottes, doch das Erstgeburtsrecht, das Recht auf besondere Nähe, Verantwortung und Herrschaft, wird geschwächt oder verloren. Die dritte Gefahr ist Profanität, verkörpert in Esau. 1. Mose 25 zeigt ihn als einen, der hungrig vom Feld kommt und für ein einziges Mal das Erstgeburtsrecht verkauft. So verachtete Esau sein Erstgeburtsrecht. Profanität ist nicht unbedingt offener Spott über Gott, sondern die Haltung, das, was Gott hochschätzt, gering zu achten und gegen kurzfristige Befriedigung einzutauschen. Im Licht des Hebräerbriefs erhält das besonderes Gewicht, die Gemeinde ist die Versammlung der Erstgeborenen, und Jakobus sagt, dass Gott uns durch das Wort der Wahrheit geboren hat, damit wir eine Erstlingsfrucht seiner Geschöpfe seien. Wer als Erstgeborener lebt und dennoch wie Esau denkt, stellt sein geistliches Erstgeburtsrecht zur Disposition. Was umfasst dieses Erstgeburtsrecht? In den Linien der Schrift deutet sich ein Dreifaches an: Land, Priestertum und Königtum. Das Land findet seine höchste Erfüllung in der kommenden bewohnten Erde, in der Teilnahme an der Herrlichkeit des tausendjährigen Königreichs. Das Priestertum steht für die besondere Nähe zu Gott, für Dienst im Gebet und in der Anbetung. Das Königtum meint die Ausübung geistlicher Autorität mit Christus, wie es in Offenbarung 20, 4.6 vor Augen gestellt wird, die Überwinder, die mit Christus 1000 Jahre regieren. Wer heute den Genuss Christi als gutes Land gering achtet, wer das priesterliche Leben in der Gegenwart Gottes vernachlässigt und die geistliche Verantwortung scheut, der gefährdet nicht die ewige Errettung, aber er spielt mit dem Lohn im kommenden Reich. Und achtet darauf, dass nicht jemand an der Gnade Gottes Mangel leide, dass nicht irgendeine Wurzel der Bitterkeit aufsprosse und beunruhige und die vielen durch diese verunreinigt werden. Ruben, mein Erstgeborener bist du, meine Kraft und der Erstling meiner Zeugungskraft, Vorrang an Würde und Vorrang an Kraft. Die Gefahren für den Gnadenlauf, Bitterkeit, Unmoral und Profanität, wirken oft leise und unspektakulär, sind aber tiefgreifend. Wo Gnade unser Herz wach hält, wird dieser leise Prozess unterbrochen, Verletzungen werden ins Licht gebracht, Versuchungen nicht verharmlost, das kommende Erbe nicht gegen kurzfristige Vorteile eingetauscht. So lernt der Gläubige, sein Erstgeburtsrecht nicht zu verachten, sondern als kostbare Zusage zu ehren, und erlebt, wie der Genuss Christi heute und die Hoffnung auf das zukünftige Reich sich gegenseitig stärken. Herr Jesus Christus, du bist unsere Gnade und unser wahres Leben, größer als jede Schwachheit, jede Versuchung und jede religiöse Form. Danke, dass du uns in den Lauf hineingerufen hast, der mitten in deine Gegenwart führt, und dass du selbst der Weg, die Kraft und das Ziel dieses Laufes bist. Stärke in uns die Liebe zu dir, damit keine bittere Wurzel, keine Unmoral und keine profane Gesinnung unseren Blick von dir abziehen kann. Lass uns dich als unser gutes Land, als unseren Hohenpriester und als unseren König schon heute genießen, damit unser ganzes Leben ein Vorgeschmack des kommenden Reiches ist. Erneuere unseren inneren Menschen, richte unsere Wege gerade und erfülle uns mit der Freude, in deiner Gnade zu stehen und darin zu bleiben. Bewahre uns in der Gemeinschaft mit dir, bis wir dein volles Erbe in Herrlichkeit teilen. Amen.